ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben, hatte Angela Merkel einst im Wahlkampf 2013 gesagt. Und sie wird vorerst Recht behalten. Aber das hat sie weniger ihrer eigenen Durchsetzungskraft zu verdanken, als vielmehr den Richtern des Europäischen Gerichtshofs. Denn anders als Merkel, die den Plan für die Maut dann doch durchwinkte, war es der EuGH, der nun überraschenderweise die geplante Abgabe fürs Fahren auf deutschen Bundesstraßen und Autobahnen kippte. Dabei urteilte der nicht grundsätzlich gegen eine Maut, es gibt sie ja auch in vielen anderen europäischen Ländern. Vielmehr störte die Richter etwas anderes, berichtet Iris Marx.
Der deutsche Sticker für dieses spezielle Sammelalbum war nur in einer digitalen Variante geplant, als elektronische Vignette, die über das Kfz-Kennzeichen erfasst wird. In diesem Grenzort zu Österreich sind viele erleichtert, dass sie auf deutschen Autobahnen erstmal nicht kommt.
Also ich bin sehr froh darüber.
Das freut Sie wahrscheinlich nur.
Natürlich.
Eigentlich sollten ab Oktober 2020 Autofahrer auf deutschen Autobahnen etwa für eine Jahresmaut bis zu 130 Euro zahlen. Die Einnahmen sollten in die Instandsetzung der Straßen fließen, eine sogenannte Infrastrukturabgabe. Deutsche Autofahrer sollten aber diese Abgabe grundsätzlich mit ihrer Kfz-Steuer verrechnen können. Das Stoppschild für diesen Plan zückten die EuGH-Richter überraschend, dafür aber umso deutlicher.
Die geplante Pkw-Vignette für deutsche Autobahnen verstößt gegen das EU-Recht. Die Infrastrukturabgabe ist diskriminierend, weil sie in Wirklichkeit ausschließlich die Fahrer und Halter von im Ausland zugelassenen Fahrzeugen belastet.
Und dass auch die deutschen Autofahrer über die Kfz-Steuer bereits jetzt an Infrastrukturkosten beteiligt seien, habe die Bundesregierung nicht ausreichend dargelegt, so die EuGH-Richter. Die meisten EU-Länder erheben zwar eine Maut, aber eben für alle.
Der EuGH verbietet nicht grundsätzlich eine Maut für Autobahnen. Man könnte also das Gesetz umfassend nachbessern. Das müsste dann aber unbedingt die Vorgaben des EU-Rechts einhalten und man bräuchte natürlich den politischen Willen und die nötigen politischen Mehrheiten dazu.
Für Deutschland bleibt es also politisch eine ziemliche Baustelle.
Es war eins dieser Leuchtturmprojekte, die die CSU auf Biegen und Brechen durchsetzen wollte, wie etwa die Mütterrente. Von der Maut erhoffte sie sich wohl nicht nur Zuschüsse für die Infrastruktur, sondern auch Punkte bei Wählerinnen und Wählern, die sich alle Ferien wieder darüber ärgern, in unseren Nachbarländern zur Kasse gebeten zu werden, während andere hierzulande nichts beraten müssen. Stattdessen nun also die Vollsperrung für das Projekt. Und wer den Totalschaden hat, der braucht bekanntlich für den Spott nicht zu sorgen. Aber was folgt darüber hinaus nun? Ist die Pkw-Maut damit tot oder folgt ein neuer Anlauf? Christine Becker.
Die Pkw-Maut wird kommen. Für uns ist klar, die Pkw-Maut wird kommen.
Sie ist europarechtskonform. Glauben Sie es endlich.
Nicht nur er hat immer an sie geglaubt. Die Pkw-Maut, die nur Ausländer betreffen soll, seit Jahren für die CSU Herzensangelegenheit. Als sie 2015 im Bundestag verabschiedet wird, bayerische Zufriedenheit.
Insofern ist das heute für mich auch ein schöner Tag. Wir haben ein Wahlversprechen eingelöst.
Doch beim Europäischen Gerichtshof nun keine Gegenliebe für dieses Wahlversprechen. Deshalb kollektiver Katzenjammer in der CSU.
Eine bittere Entscheidung, die der EuGH heute getroffen hat, für die ich kein Verständnis habe.
Man muss Gerichtsurteile akzeptieren, aber man muss sie nicht verstehen. Und ich verstehe sie nicht.
Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch.
Bei der Schwesterpartei erstaunlich gute Laune. Die CDU nie wirklich überzeugt vom Mautprojekt der CSU.
Deshalb bin ich erleichtert über das Urteil. Es ist eine europäische Entscheidung. Und sie ermöglicht, dass wir dieses Europa der offenen Grenzen auch auf den Straßen beibehalten.
Durch Deutschland rollt es sich also weiter ohne Gebühr. Die könnte die Deutschen aber trotzdem einiges kosten. Berater, Gutachten, Verträge mit privaten Betreibern, die die Maut erheben sollten und die auf Jobportalen entsprechende Stellen anbieten. Die Opposition hat schon mal angefangen zu rechnen.
Das Projekt aus dem bayerischen Bierzelt, die Pkw-Maut, hat bereits 142 Millionen Euro an
Steuermitteln gekostet. Die wurden ohne Not versenkt.
Es sind Verträge über ca. 2 Milliarden Euro bereits abgeschlossen worden. Bei diesen Verträgen drohen hohe Vertragsstrafen. Herr Scheuer muss jetzt auf den Tisch legen, was der Unsinn bereits gekostet hat.
Die Pkw-Maut offenbar ein Minusgeschäft. Jetzt soll erstmal eine Arbeitsgruppe das Ganze sortieren. Der CSU-Verkehrsminister hofft, dass Straßennutzer doch noch zahlen, wenn man es vielleicht anders angeht.
Anschließend wird sich natürlich auch ein politischer Diskussionsprozess mit der Nutzerfinanzierung, die ja jeder will. Auf europäischer Ebene diskutieren wir seit Jahrzehnten darüber. Und jetzt schließt sich an die Diskussion über eine ökologische Lenkungswirkung.
Mit Klimaschutz zur Pkw-Maut? Irgendwie versucht die CSU, wieder in die Spur zu finden.
Aus die Maut. Dazu jetzt ein Kommentar von Oliver Köhr vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Es gibt nur wenige politische Projekte, die vom ersten Moment an zum Scheitern verurteilt sind. Die Ausländermaut ist so ein Fall. Der Begriff, mit dem die CSU vor 6 Jahren in den Bundestagswahlkampf gezogen ist, sagt schon alles. Da ist die gesamte Diskriminierung, die jetzt in 17 Seiten Urteil steht, in einem einzigen Wort vorweggenommen. Jahrelang hat die CSU an der Maut rumgedoktert, alberne und allzu offensichtliche Täuschungsmanöver gefahren, nur um irgendwie zu begründen, warum eine Maut für alle eingeführt wird, die deutschen Autofahrer aber nicht einen Cent dazu bezahlen müssen. Es gibt dafür keine Begründung, es ist und bleibt ein Taschenspielertrick und auch noch einer, den jeder durchschaut. Es ging nie darum, die Nutzerfinanzierung für Straßen einzuführen. Es ging um eine kindische Racheaktion nach dem Motto, wir müssen zahlen, wenn wir in Österreich auf die Autobahn wollen und die sollen das hier jetzt auch. Wenn es der CSU wirklich um Gerechtigkeit gegangen wäre, dann hätte sie ihre Schwesterpartei CDU überreden müssen zu sagen, okay, dann zahlen alle. Das kostet die deutschen Autofahrer 130 Euro zusätzlich pro Jahr. Aber da war die CDU zu stark oder die CSU zu schwach oder zu sehr von sich selbst überzeugt. Der damalige CSU-Chef Seehofer hat über den damaligen Verkehrsminister gesagt, ein Alexander Dobrindt scheitert nicht. Alexander Dobrindt ist krachend gescheitert und nicht nur er. Es ist nämlich auch das Scheitern eines beliebten Politikmodells der Großen Koalition unter Angela Merkel. Jede Partei darf ein oder zwei Lieblingsprojekte durchsetzen, selbst wenn es der größte Blödsinn ist. Insofern hat die CSU heute eine verdiente Klatsche gekriegt. Aber es entsteht eben auch der Eindruck, die Große Koalition kriegt ja wirklich gar nichts mehr hin. Und das hat im Fall der Maut die Kanzlerin billigend in Kauf genommen.
Oliver Köhr kommentierte. Ein Mord an einem Politiker, begangen von einem Rechtsextremisten. Vieles spricht im Moment dafür, dass genau das vor mehr als 2 Wochen im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geschah. Und täglich kommen neue Puzzleteile hinzu. Doch von einem Gesamtbild sind die Ermittler offenbar noch weit entfernt. Bisher wissen wir nur, dass der festgenommene Tatverdächtige ein langes Vorstrafenregister hat und in den 80er und 90er Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv war. Doch dann wurde es jahrelang still um ihn. Wie passt das zusammen? Inzwischen gibt es nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erste Anhaltspunkte dafür, dass der mutmaßliche Täter doch nicht allein handelte. Jan Koch und Florian Flade berichten.
Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident, erschossen auf seiner eigenen Terrasse. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Einen Tatverdächtigen gibt es. Stefan E., ein aktenkundiger Neonazi. Aber war es ein Einzeltäter? Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gibt es nun zumindest Hinweise auf mehrere Täter. In der Tatnacht hat ein Zeuge 2 Autos aus dem Ort rasen sehen.
Er sagt, er habe in der Nacht einen Schuss gehört und kurz danach habe er 2 Autos bemerkt, die auf eine auffällig aggressive Art und Weise durch den Ort gefahren seien. Er habe das Gefühl gehabt, sie hätten sich möglicherweise verfahren.
Eines der Fahrzeuge soll ein grauer VW Golf Caddy oder ein ähnliches Auto gewesen sein. Einen grauen VW Caddy besitzt die Ehefrau des Tatverdächtigen. Mit dem sei aber ausschließlich ihr Mann gefahren, soll sie ausgesagt haben.
Diese Zeugenaussage bringt die Ermittler dazu, der Frage nachzugehen, ob es möglicherweise weitere Mittäter oder Mitwisser gegeben hat. Die Bundesanwaltschaft hat ja auch erklärt, dass sie dieser Frage im Rahmen der Ermittlungen nachgeht.
In der Wohnung des mutmaßlichen Täters finden die Ermittler außerdem einen versteckten Autoschlüssel zu einem anderen Wagen. Diesen Wagen sollte Stefan E. angeblich für einen Verwandten verkaufen. Der Verwandte bestätigte den Auftrag. Nach Aussagen gegenüber seiner Ehefrau muss der Verkauf rund um den Tatzeitraum passiert sein. Das Auto ist aber bisher nicht auffindbar. Pressekonferenz heute Mittag. Bundesinnenminister Seehofer gemeinsam mit dem Verfassungsschutzpräsidenten.
Es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat. Und das macht, ist eine neue Qualität. Und das haben ja heute schon manche kommentiert, es geht um die Bewahrung der Freiheit.
10 Jahre sei Stefan E. nicht auffällig gewesen und sei auch deshalb nicht in den Fokus genommen worden, berichtet der Verfassungsschutzpräsident.
Der Täter hat eine rechtsextremistische Karriere, wenn ich das so ausdrücken darf, begonnen in den späten 80er Jahren und ist seitdem im rechtsextremistischen Milieu unterwegs, hat rechtsextremistisch motivierte Straftaten begangen. Und insofern ist er seit diesem Zeitraum eben auch auf dem Radar des Verfassungsschutzes.
Der Tatverdächtige sei aber in den Akten des NSU-Untersuchungsausschusses aufgetaucht, heißt es von Innenpolitikern im Bundestag. Umso mehr stelle sich die Frage:
Was hat man getan zur Zerschlagung und Identifizierung von rechtsterroristischen Netzwerken? Hat man alle Informationen, die über sowohl den mutmaßlichen Täter als auch über andere bekannte Personen da sind, entsprechend ausgewertet?
Extremismusexperten gehen bei rechtsextremen Taten allerdings häufig nicht von Einzeltätern aus.
Die These vom Lonely Wolf, der unterwegs ist und völlig im Verborgenen isoliert Straftaten, Gewalttaten vorbereitet, das halte ich für etwas kurzsichtig. Viele Menschen sind natürlich miteinander vernetzt über die sozialen Netzwerke. Selbst wenn sie als Einzeltäter auftreten, muss man doch heute konstatieren, dass sie beispielsweise in den sozialen Netzwerken dafür eine Bestätigung finden.
Nun sitzt der Tatverdächtige in Kassler Untersuchungshaft. Er selbst hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Kurz nachdem der Mord an Walter Lübcke bekannt wurde, verhöhnten Netzkommentare den CDU-Politiker auch noch. Nun bestimmen Häme und Hass schon länger zahllose Chats und Postings im Internet. Auch Lübcke war immer wieder angefeindet worden. Doch wie weit ist der Schritt von hasserfüllten Worten im virtuellen Raum hin zu konkreten Mordplänen oder sogar tatsächlichen Anschlägen? Bundespräsident Steinmeier mahnte nach dem Attentat auf Lübcke: Wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit. Gabor Hallers über Hetzreden und reale Gewalt.
Es wird gehetzt, gedroht, gehasst. Im Internet geht das besonders schnell und einfach, so wie 2015. Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke tritt für Flüchtlinge und gegen Hetze ein. Das Video landet im Netz.
Wenn diese Werte nicht vertritt, er kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.
Die Kommentare eindeutig und immer noch zu lesen.
Aufhängen diese Schweine. Unfassbar, was hier abgeht. Lebt er denn noch?
Alte Hassbotschaften. Wie weit ist es da zu realer Gewalt?
Der Weg kann enorm kurz sein, weil wir im Moment in einer absolut aufgeheizten Zeit sind. Das heißt, wir haben Gruppen im Netz, Netzwerke, die sich so massiv radikalisiert haben, dass sie eigentlich nicht mehr die ideologische Propaganda oder Agitation suchen, sondern eher die Tat suchen. Wir befinden uns am Ende einer Radikalisierung und das macht das Ganze so gefährlich.
Walter Lübcke, ein deutschen Hasser. Die Rechten posten das immer und immer wieder. Das Bild verfestigt sich. Die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach, die heute der AfD nahesteht, teilt das erst vor wenigen Monaten. Auch darunter sammelt sich der Hass. Anderswo wird sogar die Adresse von Walter Lübcke veröffentlicht. Wir wissen, wo du wohnst. Die Botschaft, wie schon 2015 in Tröglitz in Sachsen-Anhalt. Damals ließ die NPD vor dem Haus des Bürgermeisters demonstrieren. Denn auch Markus Nirth wollte Flüchtlinge im Ort aufnehmen. Aus Angst trat er damals zurück. Heute nach dem Mord an Walter Lübcke ist die Angst wieder da.
Meine Frau hat das schon eher geahnt. Wir haben wirklich beide einen richtigen Schreck bekommen. Und ich als Mann brauche ja immer ein bisschen länger, um mir auch Ängste einzugestehen. Aber so wie ich damals nach den vielen Todesdrohungen auch wirklich Ängste hatte, ist es heute auch so, dass es hochkommt, man wieder anders durch die Gegend läuft, weil man nun weiß, eigentlich was man schon geahnt hat, die Rechten, die drohen nicht nur, sie lassen ihren Gewaltfantasien freien Lauf.
Es ist doch nur im Netz, so denken viele. Und genau das ist gefährlich, sagen sie bei der Antonio Amadeo Stiftung. Denn dahinter stecke ein Weltbild. Die Rechten glaubten, Deutschland werde von Flüchtlingen bedroht, stehe vor dem Untergang.
Wir sehen, dass diese Gewaltbereitschaft der Leute steigt. Die Leute sind unzufrieden. Die Leute denken, sie haben keine anderen Möglichkeiten mehr, als mit Gewalt ihre politische Meinung Ausdruck zu drücken. Und das werden wir in nächster Zeit viel sehen.
Hassbotschaften enthalten immer auch Hinweise, wen man angreifen soll, an welchem Ort, zu welcher Zeit. Das heißt, sie dienen dann eben auch der Planung konkreter Taten außerhalb des Netzes. Sie bilden eben Netzgemeinschaften, die brandgefährlich sind.
Brandgefährlich, denn der Tod des Regierungspräsidenten wird sogar noch bejubelt.
Lübcke hat das Leben verlassen, kein Mitleid, denn er nahm nichts davon zurück.
Der Hass hört nicht auf, nicht einmal jetzt.
Auch wenn sich die rechte Szene viel im Internet organisiert, ihre Treffen auf offener Bühne häufen sich buchstäblich. Meist auf Konzerten extremistischer Bands. Der Verfassungsschutz zählte 2017 bundesweit 289 rechte Musikveranstaltungen, bei denen auch T-Shirts und andere Dinge verkauft werden, Plaketten mit den rechten Slogans und so weiter. Dazu nimmt auch zunehmend Kampfsport einen Mittelpunkt ein. Hochburgen dieser martialischen Events sind Thüringen und Sachsen. Im sächsischen Ostritz treffen sich die Neonazis jetzt zum wiederholten Mal zu einem Rechtsrock-Festival. Doch dagegen wehren sich Einheimische, berichtet Matthias Koch.
Stefan Kupka will nicht, dass Neonazis in Ostritz Hass verbreiten. Der Gemeindereferent ist Mitglied des Organisationsteams für ein kleines Friedensfest, mit dem die Bürger auch dieses Jahr ein Zeichen setzen wollen gegen Demokratiefeinde. Bei dem Rechtsrockkonzert Schild und Schwert am Wochenende werden hier viele hundert wieder auftauchen.
Das sind nicht die Menschen von hier. Und wir wollen halt wirklich die Menschen von hier mobilisieren, dass wir zeigen, eine Gesellschaft fußt auf anderen Werten, wo wir uns als Christen mit einbringen, aber auch viele andere aus den verschiedensten Organisationen und Gruppen und Initiativen, die zeigen, wie ein gutes menschliches Miteinander gelingen kann.
Das Hotel Neißeblick gehört einem bekannten Rechtsextremen, der sein weitläufiges Gelände für das Festival zur Verfügung stellt. Zum ersten Mal im April 2018. Ein Hotspot für Rechtsextreme. Szenebands wie Frontfeuer, Nahkampf oder Eudoxie treten auf. Es gibt Kampfsportwettbewerbe, Nazi-Devotionalien und ein sogenanntes Politikforum. Für Experten sind solche Veranstaltungen auch eine Gefahr für die Demokratie. Denn dort gibt es hinter den Kulissen oft Treffen der Führungskader. Es gibt Absprachen, sie dienen der Gruppenidentifikation.
Diese Gruppen machen insgesamt einen wesentlichen Teil dieser Bedrohung mit aus und sie sind eng vernetzt und diese Rechtsrock-Konzerte sind ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation. Und als solche muss man sie sehr ernst nehmen und möglicherweise auch in Betracht ziehen, sie zu verbieten.
Doch die Rechtsrockkonzerte werden nach dem Versammlungsrecht angemeldet und müssen als politische Veranstaltungen zugelassen werden, sofern die strengen Auflagen wie Alkoholverbot eingehalten werden. Dennoch kommt es immer wieder zu Straftaten. Im März wurden Polizei und Journalisten angegriffen. Die Kommunen wie Ostritz sehen sich oft alleine gelassen, erwarten vom Staat mehr Hilfe.
Ich denke, wenn sich solche Strukturen verwurzeln in den Gemeinden oder überhaupt, dann ist es Aufgabe des Staates, dafür Sorge zu tragen, dass durch solche Netzwerke die Demokratie nicht gefährdet ist und vor allen Dingen dieser Rechtsstaat nicht gefährdet ist.
Heute gemeinsame Kabinettssitzung der sächsischen und thüringischen Regierung in Altenburg. Ein zentrales Thema, die Rechtsrockkonzerte. Bei denen werden oft mehrere hunderttausend Euro umgesetzt. Sie gelten als Geldmaschinen für die rechtsextreme Szene. Aus Sicht der Länder ein Ansatzpunkt für ein Verbot.
Das Ergebnis soll darauf hinarbeiten, dass wir gemeinsam Sachsen und Thüringen dafür sorgen, dass die kommerziellen Rechtsrockkonzerte endlich dahin eingeordnet werden, wo sie hingehören, nämlich ins kommerzielle Gewerberecht. Und nicht das Privileg des Demonstrationsrechts und der Demonstrationsfreiheit immer benutzen.
Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, aber wir müssen den Feinden der Demokratie zeigen, wo Grenzen sind.
Zurück in Ostritz. Diesmal soll das Friedensfest kleiner ausfallen. Hier auf dem Marktplatz und auf dem Fußballplatz. Auch hier wird gefeiert, das 100-jährige Bestehen des Ostritzer Fußballclubs.
Wir feiern in Frieden und Toleranz. Wir haben zum Beispiel teilweise auch polnische Spieler gehabt. Wir sind hier im Grenzgebiet, wir sind international und wir wollen in einem offenen Europa leben.
Ostritz, drei Tage vor dem Rechtsrockkonzert. Eine kleine Stadt wehrt sich mit ihren Mitteln.
Die rasant steigenden Mieten, vor allem in Großstädten, haben in den vergangenen Wochen immer wieder die Menschen auf die Straße getrieben. Bis hin zu Enteignungen gingen die Forderungen der Demonstranten. Nun will die Hauptstadt Berlin mit einer besonderen Idee gegen den aufgeheizten Mietmarkt vorgehen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
In Berlin hat der rot-rot-grüne Senat Eckpunkte für seinen umstrittenen sogenannten Mietendeckel beschlossen. Demnach dürfen die Mieten 5 Jahre lang nicht angehoben werden. Mieten, die eine bestimmte Höhe übersteigen, sollen auf Antrag gesenkt werden können. Das entsprechende Gesetz soll spätestens im Januar in Kraft treten und rückwirkend von heute an gelten. Vertreter von Haus- und Wohnungsbesitzern kritisieren die Pläne. An der Börse gerieten Immobilienunternehmen unter Druck. Markus Görne.
Just heute hielt die Deutsche Wohnen ihre Hauptversammlung ab. Das Gesetzesvorhaben aus Berlin beschäftigt alle Immobilienfirmen. Denn die Deutsche Wohnen hat mit 164.000 Wohnungen gemeinsam mit dem Konkurrenten Edor Properties mit etwa 22.500 Wohnungen die meisten Wohnungen in Berlin und Umland vermietet. Darunter sind sowohl Privatwohnungen als auch gewerblich genutzte. Und mit dem größten Immobilienkonzern Vonovia spüren alle drei Anbieter den massiven politischen und gesellschaftlichen Gegenwind auch an ihren Kursen. Die Risiken für Immobilienkonzerne steigen angesichts der gesellschaftspolitischen Debatte. Gleichzeitig steigt nach wie vor aber auch die Nachfrage nach Immobilien, weil die Zinswende nicht in Sicht ist und Immobilien, gerade im sicheren Deutschland, zu begehrten Anlagen gehören.
Auch nach der zweiten Abstimmung der britischen Konservativen über den Parteivorsitz liegt Favorit Boris Johnson vorn. Wie die Tory-Fraktion am Abend bekannt gab, kam der Brexit-Hardliner auf 126 von 313 Stimmen. Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May ziehen neben Ex-Außenminister Johnson 4 weitere Kandidaten in die nächste Wahlrunde morgen Nachmittag. Der nächste Tory-Chef wird automatisch neuer Premierminister. Der neue ukrainische Präsident Zelensky ist zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin gekommen. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel betonten beide, die EU-Sanktionen gegen Russland müssten fortgesetzt werden. Auf eine von Zelensky geforderte Ausweitung der Strafmaßnahmen ging Merkel nicht ein. Der frühere Schauspieler und Komiker will die Ukraine von Grund auf reformieren und den Konflikt mit den Separatisten im Osten des Landes überwinden. Bei einem schweren Erdbeben im Südwesten Chinas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 200 Personen wurden verletzt, berichten Staatsmedien. Das Zentrum des Bebens lag nahe der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan. Mehr als 10.000 Häuser sollen beschädigt oder eingestürzt sein. Rund 100.000 Menschen sind demnach betroffen. Die Behörden begannen umgehend mit Bergungs- und Rettungsarbeiten. Die französische Polizei hat heute den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Fußballverbandes UEFA, Platini, in Gewahrsam genommen und verhört. Er wurde im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar befragt. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf Bestechung und Korruption. Platini ließ mitteilen, er habe sich nichts vorzuwerfen. Die FIFA-Ethikkommission hatte Platini 2015 entmachtet nach einer dubiosen Millionenzahlung an ihn durch die FIFA. Der Fotograf Sebastião Salgado wird mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Der 75-jährige Brasilianer sei ein Künstler, der mit seinen Aufnahmen immer wieder Gerechtigkeit und Frieden einfordere, begründete die Jury die Entscheidung. Salgados Fotografien von Kriegsschauplätzen, Flüchtlingslagern, aber auch von der Natur und ihrer Zerstörung sind weltberühmt.
Seine Welt der Hobbits, Elben und Orks fesselte schon Generationen von Lesern. Sie gehört zu den tragenden Säulen des Fantasy-Genres. Und spätestens die erfolgreichen Hollywood-Verfilmungen brachten J.R.R. Tolkiens Geschichten auch den Nicht-Fantasy-Fans näher. Doch fürs Kino ist der Stoff vom Hobbit und dem Herrn der Ringe erstmal auserzählt. So bald wird wohl kein weiterer Film die Gefährten in den Kampf gegen das Böse schicken. Was liegt also näher, als einen Film über den Erfinder von Mittelerde und seinen Bewohnern zu drehen? Tolkien heißt das Ergebnis, doch ob das in der Lage sein wird, sie alle zu finden, ins Dunkel der Kinos zu treiben und ewig zu binden? Klaus Lesche.
Dieser Ring und sein Machtversprechen zieht sie alle in seinen Bann. Magiere, die wie fundamentalistische Wanderprediger aussehen, Hobbits mit sehr haarigen Füßen, dumpfe Orks, die in Reih und Glied marschieren, leichenblasse Elben, deren Sprache schon ihren Edelmut andeutet.
Ich heiere Gwandar Navalandor Sibadu, no Kirar.
Das verschrobene Personal des Herrn der Ringe hat sich dieser Mann ausgedacht, J.R.R. Tolkien, ein britischer Professor wie aus dem Bilderbuch. Früh faszinieren ihn entlegene Sprachen und fabelhafte Geschichten. Mit 12 ist er bereits vollweise, aber Mäzene fördern den begabten Tolkien, der sich in Oxford einschreibt. Später wird er dort selbst unterrichten.
Könnten Sie mir rund 5000 Wörter über den Einfluss nordischer Elemente auf Gawain schreiben?
Ja, unbedingt. Wann wollt ihr's haben?
Heute Abend.
Mit dem Aufsatz über den Tafelritter schafft es Tolkien ins altphilologische Seminar. Das englische Bildungssystem ersetzt ihm die Familie. Schon in der Schule wird er Teil einer Bruderschaft, vielleicht die Inspiration für die späteren Gefährten des Rings.
Wir verändern die Welt durch die Macht der Kunst,
der Musik,
der Poesie.
In den Schützengräben des Ersten Weltkriegs werden die Ideale der Bruderschaft untergehen.
Gleich kommt das Vögelchen.
Hellheimer!
Die apokalyptischen Schrecken der Schlachtfelder werden sich in den dunklen Welten des Herrn der Ringe widerspiegeln. Auenland ist abgebrannt. Was überdauert, ist Tolkiens Jugendliebe zu Edith. Auch sie ist eine Waise, teilt seine Freude am Theater, an Sprachen, am Klang von Worten. Den setzt sie ein, um Tolkiens scheue Annäherungsversuche zu ermutigen.
Der Schönheit eines Wortes liegt nicht bloß ein Klang zugrunde. Hand, das mag ein schönes Wort sein.
Das ist es.
Aber es bedeutet so viel mehr wegen all der Dinge, die wir damit verbinden. Berühren.
Menschen und Motive, die seine Fantasy-Romane beeinflusst haben, scheinen in Tolkien auf. Einige gut inszenierte Szenen ergeben aber noch keine große Geschichte. Vor- und Rückblenden lassen den Erzählfluss oft stocken. Obwohl er mit biografischen Details eher frei umgeht, fehlt diesem Film über den Meister der Fantasy-Literatur vor allem eins: Fantasie.
Ein fantastisches Wetter würde da jetzt passen. Donald Becker, was kommt da auf uns zu?
Leider wieder Unwetter, Ingo, denn es gibt jetzt wieder sehr heiße Luft und es wird wahrscheinlich auch heute Nacht für viele wieder sehr schwer sein einzuschlafen. Das ist natürlich dann besonders in den großen Städten so, beispielsweise Berlin-Kreuzberg, Stadtmitte in Berlin, wird sich wahrscheinlich kaum unter 20 Grad abkühlen, eine sogenannte Tropennacht. Aber das gibt es auch auf den Hügelkuppen, denn dort oben liegt immer noch die warme Luft. Beispielsweise Bad Harzburg-Burgberg wird wahrscheinlich nicht unter 22 Grad abkühlen, aber überall dort, wo es so ein bisschen Senken gibt oder außerhalb der Städte, wird es natürlich deutlich frischer. Beispielsweise Berlin-Karneswall, 13 Grad morgen früh am südöstlichen Stadtrand und auch Königshütte im Harz kühlt sehr schön aus. Dieses Tal könnte es auf 10 Grad bringen. Übrigens jetzt momentan haben wir in Berlin-Tegel noch 25 Grad und am Stadtrand schon 19. Das sind dann die Nachttemperaturen für alle anderen, also außerhalb der Städte dann am kühlsten, 17 bis 14 Grad zumeist. Und auf dem Radarfilm können wir mal gucken, wo es heute noch Gewitter gab. Ganz vereinzelt haben sich gebildet, vor allem hier von Bremen dann in Richtung Kiel und auch hier in Baden-Württemberg. Und aktuell ist vor allem die Zelle hier direkt am Alpenrand noch wichtig. Das heißt, das ist noch ein Gewitter, was jetzt unter Abschwächung in Richtung Nordosten heute Nacht ziehen wird. Könnte auch in München noch ein paar Tropfen bringen. Im Norden passiert nicht mehr allzu viel. Locker bewölkt, für die meisten sowieso trocken. Und die Temperaturen haben wir schon gesehen. Jetzt kommen wir zum Vormittag. Und da kann es dann sein, dass diese Gewitterzelle im Süden durchaus noch ein bisschen stärkeres Gewölk hinterlässt am Vormittag. Vielleicht örtlich noch ein Regentropfen, ansonsten aber sehr sonnig oder nur locker bewölkt. Aber dann geht's los. Schon in der Mittagszeit erste, teils kräftige Hitzegewitter von Westen her. Gleichzeitig auch über den Mittelgebirgen im Süden und im Osten entstehen neue Hitzegewitter. Schwerpunkt wird aber höchstwahrscheinlich morgen der äußerste Nordwesten sein. Sprich, der Westen von Niedersachsen, Bremen inbegriffen. Dann auch Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz. Hier kann es dann wirklich Hagel geben. Es kann Starkregen geben und Orkanböen. Die Temperaturen gehen zuvor auf bis zu 34 Grad rauf, lediglich an den Küsten mit Seewind und im höheren Bergland ein bisschen frischer. Der Wind meist aus südlichen Richtungen, im Westen dann stark auffrischend. Und der Trend für die nächsten Tage auch am Feiertag im Osten, im Süden verbreitet doch teils unwetterartige Gewitter. Am Freitag vor allem in der Mitte recht schön. Und die nächste Hitzewelle droht dann schon in der nächsten Woche.
Wird ja auch immer sommerlicher. Donald Becker, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmdebüt im Ersten, Maria, über eine Ukrainerin und ihre Träume in Deutschland. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt. Das meldet sich dann um 0:20 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.